Mir wurde eingeschärft, man beginnt eine Predigt nicht mit einem Witz. Jetzt bin ich seit gut 25 Jahren Pastor und ich denke, heute darf ich mal. Ein reicher Kaufmann muss sterben. Der Kaufmann ist einflussreich, angesehen, er ist es gewohnt, dass er zuvorkommend behandelt wird. Petrus ahnt, wenn ich das nicht genauso mache, boah, dann ist das ein schlechter Start für eine Ewigkeit miteinander. Also macht er eine Ausnahme. Er erscheint dem reichen Mann in einem Traum und kündigt ihm seinen Tod an. Das hat er bisher noch nie gemacht. Das ist jetzt das erste Mal. Der Mann soll noch etwas Zeit haben, um sich darauf vorzubereiten. Ah, okay, sagt der Mann. Das ist sehr fair von dir. Hilf mir gerade. Wie kann ich denn jetzt meinen Besitz da hoch transferieren? Wie funktioniert das? Oh, in den Himmel transferieren, antwortet Petrus. Das ist so nicht vorgesehen. Letzte Hemd hat keine Taschen. Da kann man nichts mitnehmen. Ja, davon hatte ich schon gehört. Ich dachte, das wäre so ein Sprichwort. Dass das wörtlich zu verstehen ist, hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Kann man da gar nichts machen? Petrus merkt, die ganze gemeinsame Ewigkeit könnte jetzt knifflig werden. Er müsste einen Kompromiss finden. Dieser Aktenkoffer da unter deinem Schreibtisch, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass du den mitnehmen kannst. Ist das ein Deal? Okay, Deal, sagt der Mann. Als der Kaufmann am Morgen aufwacht, macht er schnell seinen ganzen Besitz zu Geld. Das Geld investiert er in Goldbarren, packt die in den Koffer, kompakt, es passt alles rein, gut. Den Koffer stellt er neben das Bett, als er schlafen geht. In dieser Nacht stirbt der Kaufmann, packt seinen Koffer und erscheint vor der Himmelspforte. Er ist geblendet von der Schönheit. Alles glänzt und funkelt. Schon die Himmelspforte ist über und über mit Edelsteinen geschmückt. Petrus heißt ihn willkommen. Neugierig fragt er, jetzt darf ich mal sehen, was hast du denn jetzt mitgebracht? Stolz macht der Mann den Aktenkoffer auf und Petrus traut seinen Augen nicht, schaut ihn an und stellt die Frage, die er kaum herausbringt. Sag mal, warum hast du denn Pflastersteine mitgebracht? Wir haben es gerade schon gehört, heute ist der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Ja, es sind tatsächlich nur noch 14 Tage bis zum ersten Advent. Und an diesen Sonntagen beschäftigen wir uns mit dem letzten. Nächste Woche ist Ewigkeitssonntag, da erinnern wir uns an die Menschen, die in diesem Jahr verstorben sind. Und an diesem Sonntag ist es tatsächlich so vorgesehen, dass von dem Gericht die Rede ist. Davon, dass wir alle einmal Christus gegenübertreten. Ein Augenblick, in dem er unser Leben nach dem Maßstab der Barmherzigkeit beurteilen wird. Das Gericht wirkt auf viele Menschen bedrohlich. Es kann Angst machen. Gott wird uns richten. Werden wir vor seinem kritischen Blick bestehen? Und was, wenn nicht? Man soll lieber nicht zu viel davon reden, sagen die einen. Die anderen meinen, es müsste häufiger darüber gepredigt werden. Das Gericht ist in der Bibel zuallererst ein Augenblick, der Hoffnung weckt. Gott wird Recht sprechen. Menschen, die Unrecht erfahren haben, werden von Gott Recht bekommen. Arme und erniedrigte Menschen werden aufgerichtet werden. Jesus Christus ruft den Menschen das Gericht in Erinnerung, um die Prioritäten zurechtzurücken. Manches wird wichtig, das sonst gar nicht so wichtig erscheint. Und anderes, das total wichtig erscheint, wird im Angesicht des Gerichts unbedeutend, Goldbarren zum Beispiel. Wir können als Gottes geliebte Kinder fest damit rechnen, dass Gott uns gnädig anschauen wird. Allein deine Gnade genügt. Christus ist gestorben, damit wir leben. Wir müssen keine Angst haben, dass wir im Gericht nicht bestehen und verloren gehen. Wir werden leben. Aber das nimmt dem Gericht auch nicht seinen Ernst. Das wäre nämlich tragisch. Christus nimmt uns so ernst, dass er mit uns auf unser Leben schaut. Es ist nicht egal, was wir tun und wie wir leben. Christus würdigt uns Er spricht ein Urteil über das, was wir tun. Das hat mit Respekt zu tun. Er würdigt uns. Wir sind ihm nicht egal. Ihn interessiert, was wir tun und wie wir leben. Der Witz gerade hatte den Reichtum des Kaufmanns zum Thema. Und das ist auch Thema des Bibeltextes, über den ich heute spreche. Bei diesem Witz fällt den meisten wahrscheinlich das Lachen ganz leicht, denn man kann sich sehr schnell und einfach die Superreichen der Welt vorstellen. Die letzten Hemden auch von Musk und Bezos haben keine Taschen. Ein herrlicher Witz. Ja. Aber eigentlich spricht man ja nicht so gerne über Geld. Ein heikles Thema. Keins, über das man in fröhliches Gelächter ausbricht. Wer Freunde eingeladen hat, der begrüßt sie auch nicht mit den Worten: Schön, dass ihr gekommen seid. Ich hatte gedacht, wir sprechen heute mal über Geld. Ja? Was verdient ihr denn so? Ja? Und wie geht ihr mit eurem Geld um? Sagt mal, was ich fragen wollte, bei der Steuer, seid ihr da genau oder lasst ihr da auch mal 5 gerade sein? Ach ja, das Essen hat heute übrigens 23,70 Euro pro Person gekostet, aber ach, ich lade euch ein. Über Geld spricht man nicht so offen. Auch wenn Kirchen von Geld sprechen, ist das heikel. Kirche und Geld, Kirchen sollen großzügig Menschen unterstützen, sie sollen helfen, tolle Angebote sollen sie machen. Aber woher das Geld kommt, mit dem wir unsere Arbeit finanzieren, soll man darüber wirklich reden? Das wirkt doch dann knauserig, gierig. Die Kirchensteuer ist tatsächlich ein Grund, warum viele Menschen die Kirche verlassen. Unsere Finanzen in der Kreuzkirche sehen auch gerade nicht rosig aus. Ob wir in Zukunft unsere Gemeindearbeit so wie gewohnt fortführen können und weiterentwickeln können, das hängt daran, ob wir wieder mehr Geld zusammenlegen. Darüber müssen wir sprechen. Am kommenden Mittwochabend werden wir in unserer Mitgliederversammlung unter anderem das zum Thema haben und dazu mehr sagen. Jesus hat sehr viel von Besitz, von Reichtum und Geld geredet. Wer mal einfach nur das Lukas-Evangelium von vorne bis hinten durchliest, der wird feststellen, dieses Thema war ihm wichtig. Jesus stellt sich sogar mit seinen Freunden neben einen Opferstock und guckt mal, was die Leute so da reinwerfen. Und ich denke, hey, das tut man nicht. Ja? An diesem Thema hängt so viel, die Schere zwischen Arm und Reich. Einige Menschen besitzen so viel, dass sie den Bezug dazu verloren haben, was man wirklich zum Leben braucht und was übertriebenster Luxus ist. Und vielen Menschen bereitet es Sorgen, dass sie nicht wissen, ob ihr Auskommen für die Zukunft reicht. Geld ist ein wichtiges Thema, aber auch ein heikles Thema, ganz schön herausfordernd darüber zu sprechen. Und Jesus nimmt sich dieses Themas offen an. Und jetzt komme ich zu dem Text, über den ich heute spreche, der ja jetzt schon angekündigt war, Lukas 16, die Verse 1 bis 9. Ich lese ihn aus der Übersetzung der Basisbibel. Dann sagte Jesus zu den Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Den beschuldigte man, das ihm anvertraute Vermögen zu verschleudern. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm: Was muss ich über dich hören? Leg deine Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter: Was soll ich nur tun? Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet. Und ich schäme mich, betteln zu gehen. Aber ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, dann, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten: Wie viel schuldest du meinem Herrn? Der antwortete: 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter zu ihm: Hier ist dein Schuldschein, setz dich hin und schreib schnell 50. Dann fragte er einen anderen: Und du, wie viel bist du schuldig? Er antwortete: 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte: Hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Ich sage euch, nutzt das Geld, an dem so viel Unrecht haftet, um euch Freunde zu machen. Dann werdet ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen, wenn diese Welt zu Ende geht. Kanntet ihr den Abschnitt? Habt ihr den schon mal gelesen? War euch bewusst, dass so etwas in der Bibel steht? Und nicht nur irgendwo. Jesus hat das gesagt. Ich glaube, Martina Beckers hat vorhin in ihrer Anmoderation nicht zu viel versprochen. Dieser Text ist ganz schön irritierend. Jesus macht diesen Schuft, diesen Betrüger zum Vorbild. Bei dem könnt ihr noch was lernen. Ganz schön clever, der Kerl, oder? Der Verwalter veruntreut Geld. Ich finde das überhaupt nicht vorbildlich. Und als der Mann schon gefeuert ist, gehen die Betrügereien weiter. Richterliche Arbeit ist mir zu anstrengend, betteln will ich auch nicht. Also mache ich mir noch schnell mit dem Geld meines Chefs ein paar Freunde. Und Jesus sagt dann, ist doch clever, so macht man das. Das irritiert. Mit der Geschichte kommt man nicht so schnell klar. Und das soll auch so sein. Die Geschichte zwingt einen dazu, darüber nachzudenken. Sie lässt einen nicht zur Ruhe kommen. Was machen wir denn jetzt damit? Jesus erzählt gerne Gleichnisse. Gleichnisse sind anschaulich, man kann mitfühlen, sie stammen aus der Erlebniswelt der Menschen oder sie behandeln ein Thema, über das man offen auf der Straße spricht. Man kann sich darunter etwas vorstellen. Gleichnisse sind gut übertragbar. Jesus sagt manchmal, mit Gottes Reich verhält es sich wie, und dann erzählt er. Oder er erzählt einfach eine Geschichte. Und die Leute verstehen, es geht nicht eigentlich um diese Geschichte. Die Geschichte weckt Gefühle, sie weckt Assoziationen. Das, was da erzählt wird, das kann man nachvollziehen und übertragen. Es wird etwas deutlich, das sonst vielleicht nicht so leicht zu verdeutlichen gewesen wäre. Es gibt in der Regel einen Vergleichspunkt, vielleicht zwei, aber man kann nicht die ganze Geschichte eins zu eins übertragen. Das funktioniert bei einem Gleichnis nicht. Will man so ein Gleichnis verstehen, muss man diesen Vergleichspunkt finden. Und ich gebe zu, bei dieser Geschichte ist das gar nicht so einfach, aber das ist der Schlüssel, diesen Punkt zu finden. Es kann nicht alles übertragen werden. Wir sollen diesen Mann uns in einem Punkt zum Vorbild nehmen, aber seine Betrügereien sind natürlich Betrügereien, die sollen wir uns nicht bei ihm abschauen. Was ist also dieser Punkt? Jesus erzählt im Lukas-Evangelium noch zwei Geschichten, die sich auch um Besitz und Reichtum drehen und die dieser Geschichte ähneln. Und diese beiden Geschichten will ich da mal daneben stellen. Dann wird nämlich deutlich, was Jesus getrieben hat, diesen Schuft zum Vorbild zu machen. Jesus erzählt einmal von einem reichen Grundbesitzer. Wer das zu Hause nachlesen will, diese Geschichte steht in Lukas 12, Abvers 16. Ein reicher Grundbesitzer hat in einem Jahr eine besonders gute Ernte und dann überlegt er, was soll ich jetzt machen? Ich habe gar nicht genug Platz, um das alles zu lagern. Er reißt seine kleine Scheune ab und baut größere. Das macht ihn zufrieden. Jetzt habe ich riesige Vorräte, die für Jahre reichen. Jetzt kann ich mir Ruhe gönnen, essen, trinken und das Leben genießen. Da sagt Gott zu ihm, wie blöd von dir. Noch heute Nacht nehme ich dir dein Leben und wem gehört dann, was du dir angesammelt hast? Die Lehre, die Jesus aus dieser Geschichte zieht, ist, so geht es dem, der sich Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Wenige Kapitel später erzählt Jesus wieder von einem reichen Mann. Wer das nachlesen will, das steht in Lukas 16, Abvers 19, also nur wenige Verse nach der Geschichte von dem untreuen Verwalter. Da ist ein reicher Mann, der immer elegant gekleidet ist, mit Purpurmantel und Leinenkleidern. Er genießt das Leben in vollen Zügen. Es gibt nur eins, das das Bild trügt. Und das ist dieser Bettler, der immer vor seiner Tür herumlungert. Er heißt Lazarus. Sein Körper ist mit Geschwüren übersät, nicht schön anzusehen. Lazarus hätte gerne zumindest ein paar Reste vom Tisch des Reichen gehabt, aber er wird von dem reichen Mann einfach nicht angeschaut. Die einzige Gesellschaft, die Lazarus genießt, ist die von Hunden, die an seinen Geschwüren lecken. Unangenehm und eklig. Eines Tages stirbt Lazarus und die Engel tragen ihn in Abrahams Schoß, ein Bild für Geborgenheit und für die Nähe zu Gott. Und auch der reiche Mann stirbt, er wird begraben und leidet im Totenreich Qualen. Der reiche Mann schaut hoch zu Abraham und zu Lazarus in seinem Schoß. Er richtet eine Bitte an Abraham: Schick doch den Lazarus, dass er seinen Finger in Wasser taucht. Er soll mir wenigstens einen Tropfen Wasser bringen, der mich dann erfrischt. Nee, sagt Abraham, du hast deinen Anteil am Guten erhalten und Lazarus seinen Anteil am Schlimmen. Er findet jetzt Trost, während du leiden musst. Diese drei Erzählungen stehen im Lukas-Evangelium eng beieinander, ziemlich mittig im Lukas-Evangelium. Und es wird deutlich, dass Jesus der Umgang mit dem Reichtum wichtig ist. Er redet viel davon. In diesen drei Erzählungen stellt Jesus den Reichtum in den Horizont des Endes, des Todes, des Gerichts. Der Kornbauer, Lazarus, der reiche Mann, die drei sterben. In unserer Geschichte vom untreuen Verwalter, da erzählt Jesus von einem Dienstverhältnis, das abrupt zum Ende kommt. Es geht um Reichtum. Was wird aus dem, was wir besitzen, wenn das Ende kommt, wenn wir sterben? Jesus ruft uns unsere Vergänglichkeit in Erinnerung, damit wir daraus lernen, damit wir klug werden. Die Kinder dieser Welt sind schlauer als die Kinder des Lichts, sagt Jesus. Der untreue Verwalter ist so clever, von diesem Schuft könnt ihr noch richtig was lernen. Aber was? Was sollen wir denn bitte schon von diesem Schlitzohr lernen können? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Was wir besitzen, können wir nicht behalten. Man kann Geld verspekulieren, man kann betrogen werden, es kann einem zwischen den Fingern zerrinnen. Spätestens, wenn wir sterben, verlieren wir alles, was wir haben. Wie dumm von dir, sagt Gott zum Kornbauern. Heute Nacht wirst du sterben und wem gehört dann das, was du angehäuft hast? Im Gleichnis von dem Verwalter kommt noch eine Nuance dazu. Der Verwalter besitzt das Geld überhaupt nicht, mit dem er umgeht. Es ist ihm ja vom Herrn nur anvertraut worden. Das Geld gehört ihm gar nicht. Kann man sich das mal vorstellen? Was ich habe, das habe ich von Gott anvertraut bekommen. Es ist geliehen. Oder ist dieser Gedanke eine Zumutung? Wir haben es doch mit ehrlicher Arbeit verdient. Lasst das aber mal wirken. Die Wohnung, das Auto, der Wein und die CDs im Regal, die Kleidung im Schrank, das Geld im Sparvertrag. Es ist von Gott geliehen. Er vertraut es mir an, damit ich es verantwortlich verwalte. Es gibt auch die Idee, dass Menschen den zehnten Teil von dem, was sie verdienen, spenden an die Gemeinde, an Missionsprojekte, an andere gute Initiativen. Auch diese Idee hat ihre Wurzeln in der Bibel. Auf Menschen, die so gerade zum Leben das haben, was sie am nötigsten brauchen, kann das einen ganz schönen Druck ausüben. Wenn einem Menschen die Sorge um das Einkommen, um den Schlaf bringt, dann muss der Druck ja nicht noch erhöht werden. Ich müsste doch eigentlich jetzt auch noch den Zehnten in die Gemeinde geben. Wenn ein Mensch so wenig hat, dass er nicht so großzügig sein kann, wie es ihm sein Herz eigentlich sagt, das ist für einen Menschen eine seelische Not. Dann ist vielleicht jeder Euro, den ein Mensch an andere gibt, schon eine wirklich großzügige Spende. Mir gefällt diese Idee vom anvertrauten Besitz noch etwas besser als die vom Zehnten. Die finde ich auch gut. Beide finden sich auch in der Bibel. Beide sind gut. Aber mir gefällt dieser Gedanke noch etwas besser. Da gehört nicht nur der zehnte Teil Gott. Ich gebe 10% irgendwo hin und dann kann es Gott egal sein, was ich mit meinem übrigen Besitz mache. Und was ist, wenn ich diese 10% aber nicht geben kann? Was dann? Alles, was ich habe ich von Gott anvertraut bekommen. Es ist mir anvertraut, damit ich davon leben kann, meine Familie ernähren kann. Auch, dass es uns gut geht. Gott ist ja nicht knauserig, im Gegenteil, Gott ist großzügig. Wir dürfen uns an dem, was wir haben, freuen uns etwas gönnen, unbedingt. Aber es ist uns auch anvertraut, damit wir es für andere einsetzen. Andere sollen auch ein fröhliches Leben haben. Wie steht es damit? Ein kluger Verwalter entwickelt ein Gespür dafür, was brauche ich und was kann ich abgeben und teilen? Wie kann ich großzügig und fair mit dem umgehen, was ich habe? Was können wir also von diesem untreuen Verwalter lernen? Jetzt kommen wir der Antwort auf diese Frage mit großen Schritten näher. Nutzt das Geld, an dem so viel Unrecht haftet, sagt Jesus im Anschluss an die Geschichte. Nutzt das Geld, um euch Freunde zu machen. Vielleicht haben einige Bibelkenner jetzt die Geschichte vom verlorenen Sohn in Erinnerung. Die steht übrigens unmittelbar vor unserer Geschichte, direkt im Kapitel davor. Da schmeißt ein junger Mann mit seinem Reichtum nur so um sich und der hat dann auch viele Freunde, die gerne mit ihm feiern. Aber als das Geld zu Ende ist, sind sie weg. Da sind keine Freunde mehr da, als er sie braucht. Sie sind einfach weg. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus hier in dieser Geschichte sagt und beabsichtigt. Ich denke, man kann die Lehre dieser Geschichte vorsichtig so zuspitzen. Macht euch Jesus Christus zum Freund. Setzt euren Besitz so ein, dass es Jesus eine Freude ist. Jesus identifiziert sich mit dem armen und bedürftigen Menschen, die Not leiden, wie der arme Lazarus an der Tür des Reichen. Mach dir mit deinem Geld diesen Mann zum Freund, dann hast du auch Jesus zum Freund. Der betrügerische Verwalter weiß, dass er bald auf der Straße sitzen wird. Wenn er sich dann eine neue Existenz aufbauen will, dann braucht er Menschen, die ihm wohlgesonnen sind. Menschen, die seine Freunde sind, bei denen er einen Fuß in der Tür hat. Darum macht er sich mit dem Geld seines Herrn noch schnell ein paar Freunde. Clever, er nutzt die Gelegenheit. Und das können wir von ihm abschauen. Wir werden Christus eines Tages gegenüberstehen. Was wir besitzen, können wir dann nicht mitnehmen. Also wäre es doch klug, wenn wir uns jetzt mit dem, was Gott uns anvertraut hat, Christus zum Freund machen. Wenn Jesus vom Gericht spricht, dann will er die Prioritäten zurechtrücken. Der Kornbauer versucht zu halten, was er nicht halten kann. Er hätte Gott dankbar sein können für die große Ernte. Er hätte das, was Gott ihm gibt, mit anderen teilen können. Aber auf die Idee kommt er gar nicht, wie dumm von ihm. Der reiche Mann hat bestimmt viele Freunde auf der Erde, aber er hätte vorausschauend gehandelt, wenn er sich diesen armen Mann, der wirklich etwas gebraucht hätte, zum Freund gemacht hätte. Der clevere Schuft weiß, dass er nichts von dem, was er hat, behalten kann. Er braucht bald genug gute Freunde, die ihm wieder aufhelfen. Das hat er durchschaut und das können wir von ihm lernen. Der Verwalter macht sich die Menschen zum Freund, mit denen sein Herr gerade Geschäfte macht. Und ihr, macht ihr euch die Menschen zum Freund, die Jesus am Herz liegen. Menschen, die darauf angewiesen sind, dass wir mit ihnen teilen, dass wir ihnen etwas abgeben, dass wir großzügig mit dem sind, was Gott uns anvertraut hat. Dann machst du dir Jesus zum Freund. Und wenn du dann Jesus Christus gegenübertrittst, dann kannst du ihm ins Gesicht schauen und die Dankbarkeit in seinen Augen sehen für das Gute, das du Menschen getan hast. Und ich denke, man muss ja auch gar nicht bis zum Gericht warten, bis wir sterben und vor Christus treten. Die Freude spüren wir doch jetzt schon. Wie begeistert sind Menschen, wenn das Gute, das sie tun, ankommt, wenn sie mit dem, was sie geben, einem anderen Menschen Mut machen können, wenn sie durch ihr Handeln für andere eine neue Perspektive eröffnet, wenn die Welt ein kleines Stück wärmer und ein kleines Stück fairer wird. Das ist dann mit Geld gar nicht zu bezahlen. Amen.